Ich will es auch gleich ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich nicht die Nehemia-Reihe jetzt so wahllos aus dem Lostopf gezogen, sondern wir haben sie schon deshalb gewählt, weil wir daraus Schlüsse ziehen wollen, weil wir daraus lernen wollen, was das für unser Bauvorhaben auch bedeuten kann. Aber ich bitte euch trotzdem zu beachten, dass das, was ich heute hier dann sagen wird, meine persönliche Erkenntnis, meine persönliche Meinung ist und dass die nicht automatisch übertragbar ist auf andere. Also, das werden in den nächsten 5 Wochen unsere Themen sein. So, ich mache natürlich jetzt wieder irgendwas falsch. Was mache ich falsch, Tobi? Knopf nach oben. Okay. Aha. Ja, okay. Also, das werden unsere Themen sein in der nächsten Zeit. Da kommen heute das Thema gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dann nächste Woche wird der Tobi mit uns das Thema bearbeiten, unlösbare Probleme, Buße und Gebet. Dann kommt der JP 2 Wochen später mit mutig in neue Zeiten gehen. Dann kommt das Thema Gaben richtig eingesetzt, da kommt die Doro Bona zu uns. Und am Schluss die geistliche Erneuerung. Und das wird uns also im Juli beschäftigen. Das Thema für heute habe ich gute Zeiten, schlechte Zeiten genannt. Nicht, weil ich die gleichnamige Fernsehserie so toll finde, sondern weil mir der Name sofort so in den Kopf gesprungen ist, wie ich an das Volk Israel gedacht habe und an die ganzen Geschichten. Wenn wir so in die Heilsgeschichte schauen, dann schauen wir ja oft so in eine heilige Welt von uns aus gesehen und wir verklären die Geschichte ganz schön und die handelnden Personen, die glorifizieren wir so schön. Also es ist alles ganz toll, aber diese heile Welt hat es in der Bibel eigentlich nie gegeben. Und die Bibel berichtet uns auch ganz schonungslos, aus gutem Grund ganz schonungslos, was da für Typen am Werk waren. Sie hatten immer gute Zeiten und schlechte Zeiten, die Menschen, die da gelebt haben. Das betrifft einmal die ganze Heilsgeschichte, wenn wir sie uns im großen Stil anschauen. Es betrifft die einzelnen Perioden, wenn wir uns jetzt Esra und Nehemia anschauen. Und es betrifft auch die Glaubenspersonen an sich. Wenn wir uns auch die großen Glaubenshelden wie David oder Mose anschauen, da hat es auch Licht und Schatten gegeben. Auch die waren neben all dem Guten, was sie getan haben, sie waren Ehebrecher, sie waren Lügner und Betrüger, sie waren Schisser, sie waren Mörder, sie waren geistliche und menschliche Versager an vielen Stellen. Und ich habe mir gedacht in der Vorbereitung, wie gut, dass das bei uns heute so anders ist. Ne? Wie gut. Leute, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass wir nicht besser sind als unsere Väter und Erzväter. Wenn wir das nämlich nicht sehen, dann haben wir aus meiner Sicht bloß ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder wir zerbrechen an diesem geistlichen Bild, weil wir den Erwartungen einfach nicht gerecht werden können, oder wir werden zum Zyniker, ja, oder auch wir lernen sehr, sehr gut zu schauspielen. Und all das ist in der Gemeinde eigentlich schlecht. Manchmal frage ich mich, was würde in der Bibel stehen, wenn es ein zweites, drittes, viertes Buch der Apostelgeschichte gäbe und wir da drin vorkämen, was würde Gott über uns schreiben oder was würde der Schreiber über uns schreiben? Also jetzt mache ich mal was ganz Unmögliches. Ich versuche mal in ein paar wenigen Minuten von der Schöpfungsgeschichte bis zu Nehemia uns durchzuführen, damit wir die Geschichte gut einordnen können. Und ich verspreche euch, dass ich danach auch noch auf 2 Stellen eingehen werde, die mir wirklich nahe gegangen sind, die mich da ganz schön bewegt haben. Es ging alles mit der Schöpfung an. Gott erschafft die Welt und alles war sehr gut. Aber schon in der ersten Menschheitsgeneration kommt Schuld ins Spiel. In der zweiten Generation ist es dann der Brudermord, eine sehr schlechte Zeit für die Menschheitsgeschichte. Und es folgt eine Zunahme der Sünde bis hin zu Noah, bis Gott da das erste Mal auf die Bremse tritt, die Sintflut schickt und mit Noah, seinen drei Söhnen und deren Frauen wieder neu anfängt. Erstmal eine gute Zeit. Aber es geht schon wieder weiter, die Sünde nimmt wieder zu und beim Turmbau zu Babel bricht alles schon wieder in sich zusammen, buchstäblich. Und das Volk wird in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Wieder beginnt Gott mit seiner Geschichte neu. Er beruft Abraham aufgrund seines Vertrauens auf ihn. Und die Geschichte nimmt dann mit Isaak und Jakob und seinen 12 Söhnen wieder ihren Lauf. Die Geschichte hatten wir letzten Sonntag. Oder letzte Woche auf der Freizeit, die Geschichte von Josef. Leider verkaufen die Brüder jetzt Josef nach Ägypten als Sklaven. Das war wirklich keine geistliche Glanzleistung. Schlechte Zeiten. Das Volk erlebt schlechte Zeiten. Aber Gott lässt dann den Josef in Ägypten Karriere machen und rettet so die ganze Heilslinie vor dem Hungertod. Das hört sich jetzt an. Wir waren letzten Sonntag auf dem Stand, dass das so das Happy End war. Aber es ging wieder weiter. Auf die guten Zeiten folgten wieder schlechte Zeiten, bis ein neuer Herrscher in Ägypten auftrat, der die Israeliten als Sklaven missbraucht hat und Gott sein Volk durch Mose erlösen musste. Und er rettet es, Gott rettet sein Volk gegen eine unglaubliche militärische Übermacht der Ägypter. Und er, Gott, das bitte ich zu hören, weil das auch wichtig für uns ist, er, Gott, gibt ihnen dann noch Gold, Silber, Bronze, wertvolle Dinge mit auf die Reihe. Er, Gott, sorgt dafür, dass das Volk Israel gut versorgt ist. Und jetzt möchte ich mal kurz einhaken in diese Geschichte, weil da schon zwei Lehren drin sind für mich, die für mich ganz wichtig waren. Die erste Lektion ist, wir können die Ressourcen, die Gott uns gibt, den Reichtum, den Gott uns gibt, schon gegeben hat, auch für andere Götter nutzen. Das tun die Israeliten in Form eines goldenen Kalbes. Sie bauen ein goldenes Kalb. Die Frage für mich, ist es auch so bei uns? Die Ressourcen, den ganzen Lebensstil, den ganzen Lebensstandard, den wir haben, nutzen wir ihn für uns oder darf Gott damit sprechen? Und die zweite Lektion ist für mich, ich habe mir gedacht, wie schnell wiegen wir uns eigentlich in Sicherheit, was unser politische und wirtschaftliche Lage ist. Wer hätte in Ägypten daran gedacht, dass mal ein nicht so wohlgesonnener König an die Regierung kommt, der sich nicht mehr daran erinnert, dass Josef das Volk Ägypten vor dem Hungertod bewahrt hat und der jetzt alles vergisst und das Volk Israel als Sklaven benutzt? Sehr schlechte Zeiten für das Volk. Wer hätte in Deutschland vor 3 Jahren daran gedacht, dass uns jemals eine Pandemie in so viel Angst und Schrecken versetzt und unser ganzes Leben eigentlich durcheinander wirbelt, dass es wieder mal Krieg in Europa gibt, dass unsere Energieversorgung ernsthaft gefährdet ist und dass Inflation praktisch unseren ganzen Wohlstand gefährdet. Wer hätte das gedacht? Und meine Antwort darauf kann eigentlich nur lauten, auf all diese Dinge, auf die wir uns so fest verlassen, weil wir meinen, dass, der heutige Tag der Maßstab ist, dürfen und können wir uns nicht verlassen, sondern wir müssen uns an Gott orientieren. Wir müssen uns auf Gott verlassen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seiner mächtigen Hand hält und der sehr wohl Dinge bewegen kann, die wir nicht bewegen können. Also das Volk Gottes wendet sich tatsächlich dann wieder Gott zu. Es ist die Zeit des Bundes und den Gesetzestafeln. Und es wird die erste Behausung für Gott in der Wüste gebaut, die Stiftshütte. Schließlich ziehen sie dann unter Josua dann tatsächlich nach 40 Jahren ins gelobte Land ein. Und es folgt die Zeit der Richter, der Könige Saul, David und Salomo. Und auch da hat sich wieder Licht und Schatten immer wieder gewandelt. Unter Salomo wird dann der erste festgebaute Tempel errichtet. Aber nach dieser Blütephase des Volkes kommen wieder schlechte Zeiten. Es folgt die Teilung des Landes. Es sind mehr schlechte als gute Könige unterwegs, bis Gott wieder so 600 Jahre vor Christus die Nase voll hat und sagt: Ihr Babylonier, ihr dürft jetzt Israel angreifen. Und die Babylonier zerstören Israel, den Tempel, den herrlichen Tempel Salomos, die Stadtmauer, alle Gebäude. Sie machen Jerusalem platt und führen das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon. Dort sollten sie dann 70 Jahre bleiben. So, und damit sind wir jetzt an unserem Zielpunkt angekommen. Nach 70 Jahren der Gefangenschaft macht jetzt Gott dem König von Persien, dem Kores, klar, dass er den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen lassen soll. Also der Impuls kam gar nicht von dem Volk Gottes, sondern von dem Kores. Er hat von Gott den Auftrag gekriegt: Lass den Tempel wieder aufbauen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und 537 vor Christus geht die erste Gruppe der Israeliten dann wieder zurück ins Land, um mit dem Bau zu beginnen. Es folgt dann eine zweite Gruppe unter Esra und der dritte unter Nehemia. Die ganze Rückführung erstreckt sich letztlich über gut 100 Jahre. Also wenn man die zwei Bücher in der Bibel liest, da ist man in einem Tag fertig. Aber es ist eine Zeitspanne von 100 Jahren, über die da berichtet wird. 400 Jahre später erwarten wir dann die Wiederkunft Jesu. Jesus auf der Erde. Genau. Aber wieder zurück zu unserer Geschichte. Die Rückkehr des Volkes Israel aus Babel wird uns in Esra erzählt und in Nehemia. Esra erzählt uns von der Rückkehr zweier Gruppen unter Zerubabel und unter Esra und dem Neubau des Tempels. Und Nehemia berichtet uns von der Rückkehr der letzten Gruppe unter sich selbst und von dem Mauerbau. Und die Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi sind die Propheten, die in der Zeit gelebt haben. Und wenn man die biblische Geschichte anschauen, dann greifen die so wie Zahnräder ineinander. Man versteht manchmal die Geschichtsbücher, Esra und Nehemia, nicht, wenn man die Propheten nicht dazu liest. Oder sie ergänzen sich zumindest ganz hervorragend. So, und was da passiert und wie das passiert, möchte ich euch jetzt an zwei Beispielen sagen. Einmal sind die Texte ein großartiger Geschichtsbericht, wie groß und mächtig unser Gott ist. Sie sind aber auch ein ziemlich entwaffnender Blick darauf, wie wir Menschen ticken. Wie ich ticke, wie wir ticken. Und ich muss wirklich manchmal in der Vorbereitung schmunzeln, wie schnell wir das auf uns übertragen können. Oder wie leicht ich da Parallelen zu uns finden kann. Da steht zum Beispiel in Maleachi 3, Vers 8 diese Stelle: Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt er noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und mit den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Verflucht. Das ist ja ganz schön harter Tobak, den Gott hier ausspricht. Ne? Ihr seid verflucht, weil ihr euch da nicht dran gehalten habt. Und dann bringt doch den kompletten Zehnten eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Gott, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen werde und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Warum sagt Malachi das im Auftrag Gottes? Warum? Das wiederum erfahren wir in Esra. Die erste Gruppe der Rückkehrer war ja angetreten, den Tempel wieder neu aufzubauen. Aber bevor sie das gemacht haben, bauten sie erst einmal ihre Privathäuser. Sie bestellten ihre Felder, sie sorgten erst einmal für sich. Und das ganze 2 Jahre lang. Und nach der Grundsteinlegung kam es noch einmal zu einem Baustopp von 16 Jahren, einfach deshalb, weil sie Schiss vor den Nachbarn hatten. Ganz einfach. Kann man eigentlich verstehen, diese Handlungsweise? Man braucht doch erst einmal ein Dach über dem Kopf, bevor man das Arbeiten anfangen kann. Und wir brauchen was zu essen, sonst geht auch gar nichts. Und unsere Kinder müssen was lernen, aus denen muss doch was werden. Wir wollen in Sicherheit leben können. Einmal im Jahr Urlaub machen zur Entspannung, das müsste doch auch drin sein. Ne? Und die Altersvorsorge, die muss schon auch gesichert sein. Und dann kann ich ja an Gott denken. Also für all das, was ich gerade beschrieben habe, muss ich erstmal sorgen. Ich zuerst. Logisch. Boah. Alle, die wir hier sitzen, würden jetzt sagen, boah, das ist dünnes Eis, auf dem wir uns da befinden. Ne? Sehr, sehr dünnes Eis. Und Gott lässt seinem Volk durch den Malachi sagen, wegen dieser eurer Einstellung, dass ihr zuerst für euch sorgen wollt, seid ihr verflucht. So kann und so will ich euch nicht segnen. Aber es gibt einen Ausweg. Wendet euch doch wieder zu mir und macht ernst mit mir. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde im Übermaß. Und ich werde um euretwillen die Heuschrecken bedrohen, Inflation bedrohen, Heuschrecken bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Spricht der Herr der Heerscharen. Der Herr, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wenn das keine tolle Perspektive ist, dass wir uns an diesen Herrn halten dürfen, wollen wir uns das wirklich entgehen lassen? Wir werden reich gesegnet und alle Menschen um uns herum werden erkennen, wie groß unser Gott ist. Nicht aufgrund unserer tollen Leistungen und unserer tollen Taten, sondern aufgrund des Segens, den Gott über uns ausschüttet. Im Nachdenken über diesen Text habe ich noch eine Falle entdeckt, in die wir leicht fallen könnten. Ich sage oft, ich bete dafür, für eine ganz bestimmte Sache und möchte ganz fest dran glauben, dass Gott mir dies und jenes schenkt. Und zwar nach Möglichkeit ziemlich geräuschlos und ziemlich schnell, damit ich ohne Hindernisse ziemlich schnell wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Und dann, wenn Gott mir dann von meinem Gebet aus diese Gebetserhörung schenkt, dann bin ich ja bereit, ihn dafür zu loben und ihm meine Anbetung dafür zu bringen. So, dummerweise erleben wir das so relativ selten. Ich glaube, dass das eher für uns oft so selbstgemachte Frusterlebnisse werden. Ich glaube, der Schlüssel ist zu erkennen, dass Gott uns schon jetzt reich beschenkt ist. Schaut euch an, wir sind ein reiches Land, wir sind reich beschenkt von Gott. Wir sind unglaublich gesegnet. Und Gott, glaube ich, erwartet, dass wir nicht nur ihm ein lapidares Danke, so 10 Sekunden nach dem Aufstehen geben, sondern er erwartet, dass er unsere Hingabe bekommt. Und das drückt sich in unserem Geld, in unserer Zeit, in unserem ganzen Leben aus. Da wird sichtbar und deutlich, ob Taten und Worte übereinstimmen. Okay, hoffentlich fallen wir nicht in diese Falle. Wir sind schon reich gesegnet. Zum Abschluss dieses Punktes möchte ich noch sagen, unser Gemeindehaus, das wir vielleicht bauen werden, hat natürlich nicht den gleichen Stellenwert wie der Tempel in Jerusalem. Und wir haben auch nicht mehr die Zeit des Gesetzes. Aber ich glaube schon, dass Gott sich unsere Hingabe in Liebe wünscht und er wird uns dafür segnen. Davon bin ich überzeugt und so habe ich meinen Gott auch bisher immer erlebt. Wer will, kann von mir gerne ein paar Geschichten dazu anfordern. Aber dazu ist heute jetzt nicht die Zeit. Und dann noch eine zweite kleine Geschichte. Als es dann, so wird uns in Esra 3 berichtet, soweit war und die Grundsteine des Tempels gelegt wurden, wurde ausgiebig gefeiert. Bei diesem Fest kam es dann zu einer ganz kuriosen Situation. Esra 3 ab Vers 10. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel Jahwes legten, waren die Priester in ihrer Amtskleidung angetreten. Sie hatten Trompeten in der Hand. Auch die Leviten, die zu den Nachkommen Asafs gehörten, standen mit Zimbeln bereit. Sie wollten Jahwe preisen, wie es David, der König von Israel, angeordnet hatte. Dann stimmten sie einen Wechselgesang an. Sie lobten und priesen Jahwe. Wie gut ist er! Niemals hört seine Liebe zu Israel auf. Das ganze Volk fiel jubelnd in das Lob Jahwes ein, denn das Fundament für den Tempel war nun gelegt. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten viele von den Alten, den Priestern, Leviten und Sippenoberhäuptern, die den ersten Tempel noch nicht gesehen hatten. Sie weinten laut, als vor ihren Augen das Fundament gelegt wurde. Doch das Jubelgeschrei übertönte das Weinen, das Volk machte einen solchen Lärm, dass es noch weit in der Ferne zu hören war. Die Festgemeinde trennt sich in 2 Teile. Ich weiß nicht, ob es 2 gleiche Teile waren, aber auf jeden Fall teilt sie sich. Generationenkonflikt 500 Jahre vor Christus, könnte man sagen. Die einen, die unter 70-Jährigen, die den alten Tempel des Salomo nimmer gekannt haben, die in der Gefangenschaft geboren waren, die jubeln laut. Ja. Toll, wir sind wieder zurück in unserem eigenen Land. Wir haben es geschafft und es ist unsere Identität. Der Tempel ist ein Symbol dafür, wie groß unser Gott ist. Toll, das ist doch Grund zum Jubeln. Die anderen, die über 70-Jährigen, die eben den Tempel des Salomo miterlebt hatten, diesen herrlichen Tempel, bei dem die Königin von Saba in Ohnmacht gefallen ist, weil sie von dieser ganzen Pracht und Schönheit förmlich erschlagen wurde. Die Alten, die den gesehen hatten, die weinen laut, während die anderen jubeln. Aus Schmerz, weil der neue Tempel ja anscheinend um Klassen hinter dem alten zurückblieb. Und vielleicht dachten sie auch ein bisschen darüber nach, dass ihre eigene Schuld sie dahin gebracht hatte. Also auf der einen Seite die Leute, die das Leben noch vor sich haben. Sie wollen und müssen das Leben gestalten. Sie wissen, dass sie hoffentlich noch 50, 60, 70 Jahre in der Gemeinde leben werden und wollen die Voraussetzungen dafür schaffen. Auf der anderen Seite die, die die Gemeinde in ihrer Zeit vorangebracht haben und die zu Recht stolz drauf sind, die genauso ihr Herzblut investiert haben wie heute die Jugend. Und es waren tolle Leistungen, die aber aufgrund ihrer jetzigen Lebenssituation und ihrer körperlichen Grenzen nicht mehr genug ins Gemeindegeschehen eingreifen können, um die Gemeinde maßgeblich mitzubestimmen. Und in der Mitte sind noch ein paar, die vor kurzem noch geglaubt haben, zur innovativen Jugend zu gehören, aber jetzt merken sie, dass das bewahrende Element immer mehr Raum in ihnen einnimmt und sie irgendwie zwischen den Stühlen sitzen. Und was passiert jetzt? Also die einen jubeln, die anderen weinen. Jetzt ergänzt wieder ein Prophet den Geschichtsschreiber, diesmal ist es Haggai, und er schreibt: Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, also er erinnert an die Geschichte, ne? Dass ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werden alle Nationen erschüttert und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich will an diesem Ort Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Was Haggai hier macht, ist, er gibt den Alten einen versöhnlichen Blick im Frieden zurück auf die Geschichte. Auf die Geschichte des Volkes, auf die Geschichte, auf ihre persönliche Geschichte. Gott schenkt Frieden über die Vergangenheit und sagt ihnen eine großartige Zukunft voraus. Gott sagt: Mein Bund gilt für euch, fürchtet euch deshalb nicht. Mein Bund gilt für euch, ich bleibe bei euch, fürchtet euch nicht. Mein Geist bleibt in eurer Mitte, verlasst euch drauf. Und das sagt kein Geringerer als der Herr der Heerscharen. Wenn er die Texte mal liest, achtet mal drauf, wie oft das vorkommt. Spricht der Herr der Heerscharen, der große Gott, dem alles unterworfen ist. Also, ihr habt eine herrliche Zukunft. Das Beste kommt noch. Ich bin noch lange nicht fertig mit meiner Geschichte und es wird ein neues Jerusalem geben. Auch dieser Tempel wird nicht der letzte sein. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und ich werde schon dafür sorgen, dass wir alle dann dort im Himmel ankommen. Und wenn wir uns dann dort alle im Himmel treffen, dann wird es keine Störgeräusche mehr geben. Dann wird sich nicht mehr weinen und jubeln trennen. Dann wird es keine stückweise Erkenntnis mehr geben. Dann wird nur noch ausgelassen gefeiert. Dafür lohnt sich, glaube ich, ziemlich viel einzusetzen. Alles einzusetzen, oder? Fast zum Schluss noch eine Frage. Wer weiß, was das ist? Ihr über 70-Jährigen? Keine Ahnung. Das ist die Mauer unseres Gemeindehauses. Es ist echt, und die Mauer unseres Gemeindehauses, nicht bloß gefaked. Ich nehme euch noch einmal zum Schluss mit in die Geschichte vor 60 Jahren in Nürnberg, genau hier an dieser Stelle. Die Gemeinde hatte im Krieg fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, ist dann wieder leicht gewachsen, aber sie war alles andere als sicher gestanden. Trotzdem haben unsere Väter und Mütter beschlossen zu bauen. Sie haben für Gott und die Gemeinde angepackt und vieles geopfert. Ein paar Eindrücke, junge und alte Männer auf dem Bau, die Steine, die dann später aufgebaut worden sind. Und das ist diese Mauer eben. Und dann war aus diesem ganzen Chaos 1964 dieses Gemeindehaus geworden und die Nürnberger Nachrichten titelte "Ein Heim für die Gemeinde". Es war ein sehr moderner Bau für diese Zeit. Es ist allerdings 60 Jahre her. Ihr Lieben, in den letzten 60 Jahren waren über 600 Menschen Mitglied dieser Gemeinde und fanden hier Heimat. Lange Zeit war sie ein Zentrum der bayerischen Brüdergemeinden. In dieser Zeit, in diesen 60 Jahren, wurden auch 3 Tochtergemeinden und ein örtlicher Hauskreis gegründet. Ich glaube, die Hingabe unserer Väter und Mütter im Glauben ist reich gesegnet worden in der Zeit, wenn man da drauf schaut. Und Leute, ich persönlich, ich würde es so gern wagen, mit Gott den nächsten Schritt zu gehen. Lasst uns darüber nachdenken. Amen.